Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Funkgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Erneuerbare Energien. Löst die Ampel den gordischen Knoten? Mein Gesprächspartner ist Jörg Busbohm, geschäftsführender Gesellschafter der Ökorenta Invest GmbH und mir jetzt in Aurich zugeschaltet. Hallo, lieber Jörg.
Hallo, lieber Björn. Schönen guten Tag.
Ja, der gordische Knoten, bilden wir uns alle gemeinsam noch mal kurz weiter. Das war ja der Sage nach, derjenige wird die Herrschaft über Persien erlangen, der diesen Knoten, der um eine Wagendeichsel geknotet war und geschlungen war, der den öffnen könnte. Und viele berühmte Menschen der Antike sollen es versucht haben. Nur einem sei es gelungen, nämlich Alexander dem Großen, als der vorbeikam, hat das einfach mit dem Schwert durchschlagen und siehe da, ja, danach wurde er dann zumindest mal vorübergehend zum Herrscher Persiens. Frage also, wenn wir mal uns anschauen, was sich die Ampelkoalition da so auf die Fahnen geschrieben hat. Und das klingt ja danach, als wenn Herr Habeck und seine Mitstreiter die Helden der Neuzeit werden wollten, die diesen gordischen Knoten, der um den Ausbau neuer Energien in Deutschland in den letzten Jahren zweifellos geschlungen war, als wenn die den jetzt so einfach durchtrennen können. Ich frage dich zunächst mal reflexartig einfach, gelingt Ihnen das oder nicht? Ist Herr Habeck ein Alexander?
Also ja, allein schon, dass man sich diese extrem komplexe Aufgabe vornimmt, ja, das hat für mich schon was Heldenhaftes, muss ich ganz ehrlich sagen. Werden wir wahrscheinlich auch ja nachher noch ein bisschen Verlauf auf Details kommen. Von daher kann ich nur sagen, man braucht ein gewisses Heldentum, um das hinzubekommen. Und ich traue durchaus Herrn Habeck und seinem Team zu, hier einiges zu bewirken.
Okay, jetzt habe ich ja diese Metapher mit dem Knoten hier ins Spiel gebracht. Jetzt hilft mir mal, das Ganze mit Leben zu füllen und zu sagen, da hat sich ja was aufgestaut bei den neuen Energien. Wir haben gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren an verschiedenen Stellen dazu ja Diskussionen gehabt, unter anderem auch mit euch auf dem Sustainability-Kongress. Was hat sich da verknotet, dass man da irgendwie nicht weiterkommt und es jetzt notwendig ist, da mal mit einem großen Masterplan an die Sache ranzugehen?
Also zunächst kann man sagen, dass wir eigentlich lange Zeit auf einem recht guten Weg waren, was den Ausbau und Aufbau der erneuerbaren Energien in Deutschland anging. Sowohl im Bereich Windkraftausbau wie auch im Bereich Photovoltaikausbau ging es eigentlich viele Jahre ganz gut voran, bis wir dann irgendwann in der letzten Legislaturperiode an Grenzen kamen. Ja? Und das ist dieser schöne Knoten, den du so beschreibst, der sich dort aufgebaut hat. Es war, glaube ich, immer allen bewusst, dass wir, wenn wir irgendwann klimaneutral sein wollen, das Herzstück, die erneuerbaren Energien dort brauchen und viel mehr brauchen, als wir sie in der Vergangenheit hatten. Aber auf der anderen Seite wurden viele politische Entscheidungen und Handlungen derart geführt, dass sie letztendlich nicht zum weiteren Ausbau beigetragen haben. Damit man du da so ein Gefühl kriegst, wir haben in der Spitze so 2016, 2017 jedes Jahr so circa 5 Gigawatt Zubau im Windbereich gehabt. Im Photovoltaikbereich war das die Spitze 2011, 2012, da lagen wir so zwischen 7 und 8 Gigawatt. Wir sind tatsächlich so weit runtergefallen in den letzten Jahren, dass wir im Windbereich nur noch so um 1 Gigawatt waren, also sogar drunter im Jahr 2020. Und im Solarbereich hatten wir einige Jahre dazwischen, wo wir um 1 Gigawatt lagen, 14, 15, 16. Das hat sich dann wieder ein bisschen erholt, da lagen wir jetzt zuletzt bei 5 Gigawatt. Also da hat sich schon einiges aufgestaut. Wir hätten viel mehr ausbauen müssen. Warum ist das so, dass sich das da aufgebaut hat? Neben diesen politischen Entscheidungen gab es letztendlich auch ja bestimmte Themen wie Vorrangstellung des Ausbaus. Das wurde schlicht und ergreifend alles vernachlässigt. Ja, und man hat zudem auch unterschätzt, wie viel Strom wir künftig gebrauchen in Deutschland. Ja, und auch das hat dazu geführt, dass man sich, glaube ich, wahrscheinlich lange Zeit in Sicherheit gewogen hat und gedacht hat, ja, das richtet sich schon. Aber Wie wir jetzt merken, sind wir weit hinten dran, hinter dem, wo wir hin müssen.
Du hast die Ausmaße schon mal beschrieben, die Ursachen. Der Wille ist ja da, aber trotzdem gibt es ja Ursachen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Urteile denke zum Naturschutz, die dann dem Bau von Propellern im Wege stehen, etc., etc. Es ist ja ein ganzer Hort an Aspekten, die mit zu bedenken sind und die sich hier miteinander verschlungen haben. Ein EU-Kommissar soll ja gerade gesagt haben, wenn die Deutschen ihr Ziel mit der CO2-Neutralität schaffen wollen, ohne Gas und ohne Atom, dann ist das entweder ein Witz oder eine Lüge, so sinngemäß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Diese Probleme, die in der Vergangenheit gewesen sind, hat man die nicht sehen wollen, hat man die nicht lösen wollen oder nicht lösen können?
Es ist natürlich immer schwierig, als zwar ein Stück weit aus der Branche kommend, aber als Außenstehender, was politische Entscheidungen angeht, zu sagen, woran es gelegen hat. Auf der einen Seite hat man schon sehr klar wahrgenommen, dass immer dieses Bekenntnis da war, gerade auch nach dem Pariser Abkommen und den Pariser Beschlüssen, die wir vor einigen Jahren hatten, war ja auch hier in Deutschland in der letzten Legislaturperiode der Wille durchaus da. Zumindest wurde es immer so formuliert, dass der Wille da ist. Aber tatsächlich muss man sagen, mit einer auch einer gewissen Kritik, die damit einhergeht, hat das zuständige Ministerium in der letzten Legislaturperiode schlicht und ergreifend den Worten keine Taten folgen lassen. Ja, was du sagst es vorhin richtigerweise. Es hat immer wieder jetzt juristische Auseinandersetzungen in Genehmigungsverfahren gegeben, gerade beim Ausbau der Windenergie. Dass das so weit kommen konnte, hat ja auch seine Ursachen. Ja? Und es geht jetzt in der Folgezeit, wenn man nach vorne schaut, darum, wie kriegt man diese Dinge im Griff, dass es dann doch wieder vorwärts gehen kann. Ja? Und da hat schlicht und ergreifend die letzte Bundesregierung zu wenig getan. Ich möchte jetzt nicht drüber spekulieren, was die Gründe dafür waren, ob es eine gewisse Klientelpolitik war oder was auch immer. Das ist deren Entscheidung am Ende gewesen. Fakt ist nur, wir sehen es an den Ausbauzahlen, sie sind fast zum Erliegen gekommen.
Ja, wir werden uns gleich noch darüber unterhalten, wo man dann vielleicht auch jetzt auf die Probleme wieder stößt. Beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage, was sieht denn der Masterplan von Herrn Habeck vor? Was ist denn das, wo man jetzt sagt, okay, das sind die Stellschrauben, die 3, 4, 5 Stellschrauben, die großen Maßnahmen, mit denen der Knoten platzt. Was kannst du uns da für den Laien verständlich an großen Eckpunkten dieses Habecks-Plans erklären?
Also wir haben letztendlich 3 wesentliche Ursachen ja gehabt in der Vergangenheit. Das war, warum es so eingebrochen ist. Das eine ist das Thema, wir hatten keine klare Vorrangstellung für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Also Klimaschutz wurde nur noch gleichgesetzt mit anderen Themen wie Lärmschutz, wie Artenschutz und ähnlichen Dingen. Das war das eine Problem. Das zweite Problem war, dass wir sehr wenig bis deutlich zu wenig Abstimmung zwischen Bund und Ländern hatten. Als Beispiel kann ich hier das Thema Bayern anführen, die 10H-Regel, also Mindestabstand zwischen Windmühle und Wohnbebauung von 10H heißt, man braucht also 10-mal die Höhe der Windmühle, bis das nächste Haus anfängt. Das ist etwas, was faktisch den Ausbau komplett blockiert, ja, weil wir sind ein kleines Land in Deutschland, flächenmäßig, mit einer relativ dichten Besiedlung. Da wissen wir, wenn wir nicht auch unter bestimmte Mindestabstände gehen, und die müssen deutlich unter 1000 Meter sein, dann schaffen wir schlicht und ergreifend, es nicht Flächen auszuweisen. Und da gab es auch viel zu wenig Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Und der wesentlichste Punkt für mich ist, wir haben auch die Bürger viel zu wenig mitgenommen in den letzten Jahren. Und diese 3 Punkte, die zu beheben, die spiegeln sich auch sehr stark in dem Programm von dem Herrn Habeck wieder. Wir wollen zum einen, wird er sehr schnell deutlich mehr Fläche ausweisen. Also das Ziel ist es, in Deutschland 2% der Grundfläche, die wir haben, für Windkraft auszuweisen. Aktuell sind wir teilweise unter 1%. Das ist also schon mal ein großer Hinzugewinn an möglichen Flächen. andere Themen, die, ich sagte es vorhin, Vorrangstellung, ja, andere Themen, die gleichgewichtet wurden, wie Schlagworte Drehfunkfeuer im Flugverkehr, Funknavigation und ähnliches, hat letztendlich in vielen Regionen es fast unmöglich gemacht, eine Windmühle zu stellen. Diese Themen, obwohl man heute technisch viel weiter ist, also Drehfunkfeuer ist ein Thema des wirklich letzten Jahrhunderts, hat in der heutigen Zeit eigentlich nur noch wenig zu suchen, hat aber immer dort tatsächlich vieles blockiert. Auch das wird letztendlich jetzt verändert. Er will auch klarstellen, was für mich da ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, dass das Thema Klimaschutz zunächst mal jetzt, bis wir so viel erneuerbare Energien aufgebaut haben in Deutschland, dass wir damit zurechtkommen, eine Vorrangstellung bekommt. Das heißt, der Artenschutz als Beispiel muss hinter dem Klimaschutz anstehen. Warum, ist es auch eine relativ logische Thematik, das haben auch viele Experten inzwischen auf dem Schirm. Wir haben viele Tierarten in Deutschland, die nur aufgrund unserer klimatischen Bedingungen hier überhaupt leben können. Wenn wir jetzt das Klima außer Acht lassen würden und das Klima verändert sich nachhaltig weiter, wie es das ja schon seit vielen Jahren auch tut, dann werden viele Arten hier gar keine Überlebenschance mehr haben in Deutschland. Und deswegen ist es auch logisch und nachvollziehbar, dass der Klimaschutz hier für eine gewisse Zeit auf jeden Fall eine Vorrangstellung haben muss, um einfach dort die Durchschnittstemperaturen weiter nach unten zu senken. Und dann wird das auch mit den Arten funktionieren. Ja? Und das ist ein wesentliches Thema. Dann hat er ein Thema, dass wir deutlich mehr Ausschreibevolumen haben. Seit einigen Jahren gibt es ja jedes Jahr gewisse Ausschreibevolumina für Wind und Photovoltaik. Die sollen deutlich erhöht werden, damit du dann ein Gefühl kriegst, wir müssen in den nächsten Jahren tatsächlich, um unsere Ziele noch zu erreichen, 2030 und dann irgendwann 2045 klimaneutral zu sein, müssen wir in 2-3 Jahren soweit sein, dass wir in Deutschland wieder 10%, also 10 Gigawatt, beziehungsweise 10 Gigawatt Windausbau auf dem Festland haben, also onshore, und nochmal circa 4-5 Gigawatt auf dem Wasser offshore dazukommen, also in Summe mindestens 15 Gigawatt Zubau haben. Nochmal, die letzten Jahre waren wir bei 1 Gigawatt. 2021 ist meines Wissens nicht eine einzige Windkraftanlage auf dem Meer installiert worden. Da waren wir sogar bei 0. Ja, und im Photovoltaikbereich müssen wir in Richtung 20 Gigawatt Ausbau jährlich kommen, ja, von aktuell 7-8. Also das sind schon gigantische Aufgaben, die da vor uns sind. Und deswegen muss man da auch tatsächlich heldenhaft sein. Und der wesentliche Punkt, der noch fehlt, ist das Thema, auch die Bürger mitzunehmen. Es wird noch stärker forciert werden, dass wir deutlich mehr Bürgerbeteiligung haben werden in der Zukunft. Und das wird auch eine Voraussetzung sein für Genehmigungsverfahren. Wir von ÖkoRenta sehen das schon lange als ganz wesentlichen und wichtigen Punkt, dass die Bürger mitgenommen werden. Es ist nur in der Vergangenheit selten umgesetzt worden und wenn auch technisch nicht gut umgesetzt worden.
Jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, ist das ein guter Plan? Aber ich höre ja die Sympathien schon raus, deshalb kann ich mir diese Frage eigentlich schenken. Du zeigst Sympathie für das, was da ist, nicht nur, weil es euer Business ist. Was mich natürlich zu der Frage führt, wie realistisch ist denn diese Umsetzung? Das heißt, auf welche alten Probleme wird man stoßen? Denn die wirklichen Lösungsansätze, das wird ja jetzt nicht einfach bei Order de Mufti alles durchsetzbar sein. Da müssen wir ja jetzt drüber sprechen, wie realistisch es ist, dass man die umsetzt. Dass man beispielsweise sagt, ja, liebe Bayern, mag ja sein, dass ihr eure 10H-Regelung da habt, aber wir vom Bund sagen jetzt erstmal, das geht anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Söder so einfach klein beigibt. Ja? Das heißt zum Beispiel gerade diese Bund-Länder-Kompetenzen, über die du eben gesprochen hast, die sind ja nicht plötzlich weg. Das eine oder andere wird gegebenenfalls auch im Bundesrat an neuen Maßnahmen oder Gesetzen zu begleiten und zu gutieren sein. Wie realistisch ist es also, dass man diesen Plan umsetzen kann? Wo sagst du, das sind alte Probleme, die sind nicht deshalb jetzt einfach ausgeräumt, weil man das ausräumen will? Und wo kommen neue dazu, die wir vielleicht gar nicht auf der Rechnung gehabt haben?
Also zunächst mal, ja, du hast vollkommen recht. Einige Bundesländer werden sicherlich sich schwer tun, von gelebter und gewohnter Praxis abzuweichen, auch gerade in Bayern. Aber auf der anderen Seite, in das neue Gesetz ist auch etwas reingeschrieben worden, beziehungsweise auch in den Koalitionsvertrag auf Bundesebene. Und wir haben ja auch da letztendlich verschiedenste Ministerien, die dieses ganze Thema betrifft. Ja, das Thema Umbau in Richtung Klimaschutz und Klimawende. Es ist reingeschrieben worden, dass sich am Ende jede politische Entscheidung der nächsten Jahre daran messen lassen muss, wie sie im Verhältnis zum Thema Klimaschutz steht. Ja, das ist schon mal eine ganz andere neue Qualität. Die haben wir in dieser Klarheit in der Vergangenheit nicht gehabt. Und ich finde auch, Herr Habeck hat in seinem ersten Gespräch mit Herrn Söder es nicht ungeschickt gemacht. Er hat ja gleich den Spieß umgedreht und hat Herrn Söder doch gebeten, ihm bis Mitte, Ende März seine Vorschläge zu machen, wenn er denn bei der 10-H-Regel bleiben möchte in Bayern, wie er denn für Bayern die Klimaschutzziele hinbekommen möchte in den nächsten Jahren. Ja? Und jetzt hat er ihn ja quasi in eine Bringschuld gebracht und schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja? Grundsätzlich alte Probleme, die auch natürlich da bleiben, sind das Thema Akzeptanz der Bürger. Das ist ein Thema, das wird sich nicht von heute auf morgen beheben lassen. Das ist so dieses Schlagwort. Jeder findet das Thema gut. Ausbau erneuerbarer Energien ist sehr positiv belegt. Jeder weiß, wir brauchen Maßnahmen, damit wir das Klima schützen. Aber keiner findet es gut vor der eigenen Haustür. Das ist halt auch so ein Thema, was wir immer wieder hören. Da muss tatsächlich eben durch diese Maßnahmen wie Bürgerbeteiligung und andere Dinge viel Werbung gemacht werden. Das sind also Probleme, die gab es vor, die wird es auch weiter noch geben. Ein weiteres altes Problem, was wir schon lange haben, was aber auch weit im Verzug ist, ist das Thema Netzausbau. Wir werden natürlich die Netze weiter ausbauen müssen, um den Strom von da, wo er produziert wird, dahin zu bekommen, wo er gebraucht wird. Auch da bringe ich wieder, auch wenn es vielleicht ein bisschen viel Bayern wird, Bayern ist das Bundesland, was neben Nordrhein-Westfalen mit am meisten Strom verbraucht. Es ist viel Industrie dort. Es ist ja auch ein wirtschaftlich sehr starkes Bundesland. Hat aber auf der anderen Seite fast keine erneuerbaren Energien. Also im Windbereich fast gar nicht, im Photovoltaikbereich schon. Aber im Vergleich zu anderen Bundesländern, gerade den nördlichen Bundesländern, ist es schon deutlich weniger. Und die brauchen ja auch am Ende dann den Strom, der gegebenenfalls an der Nord- und an der Ostsee produziert wird. Und sie haben aber auch in den letzten Jahren wenig dazu beigetragen, dass es mit dem Leitungsausbau schneller vorangeht. Ja, also da ist also auch eine Aufgabe, eine wirklich große Aufgabe, die weiter zu bearbeiten ist. Neue Probleme gibt es natürlich auch, die so in der Vergangenheit nicht da waren. Das ist ein aktuelles Thema, Materialknappheit. Das wird sich in den nächsten 2-3 Jahren noch zu dem gordischen Knoten dazu addieren, dass wir natürlich viele Beschlüsse fassen können, dass wir schneller und genehmigen und auch schneller ausbauen können. Aber wir müssen natürlich dann auch die Materialien zur Verfügung haben. Das kann also auch ein Problem werden. Und ein weiteres Thema ist, und das ist auch relativ ausgeprägt, ist das Thema Bedarf an Strom. Wir haben, ich sagte es ja eingangs, lange Jahre eine Unterschätzung gehabt, wie viel Strom wir zukünftig brauchen. Jetzt fahren wir gerade als Beispiel die E-Mobilität extrem nach oben. Alleine, was wir dort an zusätzlichem Strom zukünftig gebrauchen werden, vor allem ja auch grünen Strom, weil sonst macht das ganze Thema keinen Sinn, ja, ist so gigantisch, dass wir einfach noch mal mehr ausbauen müssen im Bereich der erneuerbaren Energien, um das hinzubekommen. Ja. Also das sind schon noch Themen, die da massiv mit reinwirken werden in den nächsten Jahren.
Du hast die Bürgerakzeptanz angesprochen. Die Bürger stellen gerade fest, dass sie diese Energiewende massiv Geld kostet. Stichwort Inflation, höhere Ausgaben. Glaubst du, dass die Bereitschaft wächst, solche Dinge dann nicht nur im Geldbeutel, sondern auch noch im Gelände hinzunehmen?
Ja, das ist auch eine große Herausforderung, vor der die Politik sicherlich zukünftig steht. Sie machen ja auch kein Hehl draus, dass das Thema Geld kosten wird. Das ist nicht zum Selbstkostenpreis zu bekommen, der Umbau unserer gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hin zu Klimaneutralität, und zwar in allen Bereichen. Da ist der Ausbau erneuerbarer Energien ja nur ein Teilbereich. Da geht es ja auch um Gebäudesanierung und energetische im Neubaubereich energetisch so aufzurüsten, dass wir dort irgendwann klimaneutral sind. Im Verkehrsbereich, ich sagte schon, E-Mobilität, all diese Dinge. Ja, das müssen die Bürger erstmal verkraften. Es wird auch dafür Förderprogramme geben müssen. Da bin ich mir schon sehr bewusst drüber, dass das nicht einfach mal so geht, an der Kostenschraube zu drehen und dann zu sagen, liebe Bürger, ihr habt jetzt so viel weniger jeden Monat über. Also da muss am Ende der Gesetzgeber flankierend Maßnahmen ergreifen, die dazu führen, dass die Menschen auch da die Akzeptanz nicht verlieren.
Um mit unserer Altkanzlerin zu sprechen, die Sache ist alternativlos. Du hast eben die Flächenausweisung angesprochen, 2%, wo viele sagen, mein Gott, das ist im Verhältnis zu dem, was wir bis heute machen, ist das schon utopisch viel. Und trotzdem gibt es welche, die sagen, das ist eigentlich viel zu wenig, wenn man die Ziele erreichen will. Das müssen 4% sein. Also dieses einfache Ausweisen neuer Flächen, sich als Ziel da zu setzen, wie realistisch ist das?
Ja, das ist halt nur ein Teilbereich. Ja. Also ich bin da bei dir, um unsere Ziele, die genannten Ausschreibungen bzw. Volumina, die wir brauchen in den nächsten Jahren zu haben, da wird an ganz, ganz vielen Bereichen und Stellschrauben gedreht werden müssen, um das hinzubekommen. Aber da möchte ich jetzt auch mal ganz wirklich eine Bresche schlagen in Richtung der politischen Herausforderungen und des Handelns von Herrn Habeck und seines Teams. Nicht anzufangen ist ja wirklich, du sagst es ja richtig, alternativlos. Ja? Letztendlich sind wir dazu verdammt, es zu tun, weil die Alternativen noch viel schlimmer und verheerender sind. Schau dir den dramatischen Sommersturm da im letzten Jahr an, in der Mitte Deutschlands. Was für Schäden daraus volkswirtschaftlich entstanden sind. Oft für ein lokales Ereignis, was sie da hatten. So viele Milliarden an Schaden, ja, und auch menschlichen Tragödien, die wir da gesehen haben. Und das kann im Zuge dieses Klimawandels überall in Deutschland zu jeder Zeit passieren. Und es wird auch immer mehr werden, wie Experten ja auch kundtun. Durch den Klimawandel sind wir da also ausgeliefert. Bis hin zu anderen Themen, die wir heute, glaube ich, und die meisten Menschen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das ganze Thema ist ja auch kein rein deutsches Thema. Es ist ja global und es ist ja auch ein Thema, welches innerhalb der Europäischen Union schon viele politische Entscheidungen verursacht hat. Und eines dieser Themen ist, dass auch die Europäische Union ja Ausbauziele vorgibt für die Länder. Und wenn du ab einem gewissen Zeitpunkt diese Ziele nicht erreicht hast, dann wirst du für das, was du an CO2 verursachst, Strafzahlungen haben. Das geht auch ganz schnell in viele Milliarden pro Jahr, die da letztendlich anfallen. Das steht heute schon fest, wenn wir dort nichts tun würden. Ja? Also von daher, dass es nicht zum Selbstkostenpreis alles umsetzbar ist, ist, glaube ich, allen klar. Wir müssen die Bürger da mitnehmen. Auf der anderen Seite, nichts zu tun, kann gar keine Alternative sein. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir bestmöglich in den nächsten Jahren das, was in den letzten Jahren versäumt wurde, versuchen nachzuholen und so weit wie möglich kommen. Ja.
Wie geht die Sache aus? Das wissen wir nicht. Vielleicht wie das Hornberger Schießen, wo man schon sein Pulver vorher verschossen hat, bevor der Kurfürst kam, es immer wieder versucht hat. Das wissen wir nicht. Aber die Frage ist, was macht man draus? Das heißt, was heißt das für ein Haus wie die Ökorenta, was es da jetzt an Plänen gibt? Natürlich nehme ich mal an, wird man es mit Freude hören, denn letzten Endes das Thema neue Energie ist im Bereich der Sachwertbeteiligung das Kerngeschäft der Ökorenta. Aber ist es etwas, wo man jetzt strategisch oder taktisch dann auf Basis dieser Ankündigungen, und mehr ist es ja erstmal noch nicht, das muss man ja auch ganz klar sagen, was tut man dann jetzt schon?
Also zunächst mal, ja, wir sind ja über 20 Jahren, inzwischen 23 Jahren im Bereich erneuerbare Energien unterwegs. Deswegen sind wir da auch nie irgendwelchen Trends und Modeerscheinungen gefolgt, sondern wir haben das von Anfang an aus Überzeugung gemacht. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass es schwierig war zu investieren. Dadurch, dass es auch kaum Neubautätigkeit gegeben hat, war es auch nicht leicht zu investieren. Da gehe ich schon davon aus, dass das deutlich besser wird in den nächsten Jahren. Es wird, auch das sagt ja Herr Habeck in seinen Ausführungen, dass das ganze Thema ja nicht staatsfinanziert stattfinden kann, ja, sondern wir brauchen dafür auch private Gelder, im Wesentlichen private Gelder, sowohl für den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch für das Thema Ladeinfrastruktur, für E-Mobilität, auch ein Thema, welches sich die Ökorenta im letzten Jahr erstmalig angenommen hat und einen eigenen Fonds rausgemacht hat mit unserem Infrastruktur 13e. Das sind Themen, die sind gut für uns, aber Herausforderungen haben wir natürlich auch. Als Beispiel möchte ich da eins zu sagen. Dieses ganze Thema wird ja forciert, weil wir es müssen, aber auch, weil nachfolgende junge, die junge Generation sehr viel mehr Augenmerk heute und sensibilisiert ist für das Thema, wie geht es eigentlich zukünftig weiter, ja, mit unserem Klima, haben wir später noch eine lebenswerte Umgebung. Und diese junge Generation müssen wir auch mitnehmen. Und wir als dann Kapitalanlagehaus müssen uns auch Rezepte überlegen, wie wir junge Menschen mit einbinden in diese Prozesse. Heute ist dieser Kapitalanlagemarkt in unserem Segment der Sachwerte sehr stark auf gut situierte Menschen ausgerichtet, die ein hohes Vermögen haben. Als Beispiel, die meisten Fonds, die es so im Markt gibt, die haben Mindestbeteiligungssummen 10.000 Euro, 20.000 Euro. Ja, da holen wir aber nicht die jungen Menschen mit ab, weil die haben dieses Geld in der Regel nicht, ja, wenn sie nicht aus hervorragend situierten Verhältnissen kommen. Aber auch diese Menschen haben letztendlich ein Anrecht darauf, diese Dinge mitzugestalten, weil sie auch selber davon betroffen sind in der Zukunft. Und da müssen wir als Haus auch Mittel und Wege finden, wie wir junge Menschen da stärker mit einbinden können, wie wir beispielsweise Mindestbeteiligungssummen nach unten bringen, wie wir mehr Digitalisierung einführen, weil das ist natürlich zwingend mit verbunden. Oder auch das Thema Bürgerprojekte, was wir vorhin hatten. Für uns eine große Chance, als Haus sowas zu strukturieren, auch für Projektierer im Bereich Wind und Solar beispielsweise. Aber das gibt halt auch Herausforderungen und die müssen wir und wollen wir uns auch gerne annehmen.
Ja, Völker hört die Signale, der Wille von Herrn Habeck ist da. Was heißt das für die Investoren? Sollen die sich dann schon anfangen, jetzt in entsprechende neue Energiesachwertfonds oder so zu investieren? Ich hörte bei dir gerade so ein gewisses Plädoyer für den Sparplan für Publikums-AEF raus. Das könnte man ja dann schon mal angehen. Gibt es etwas, wo wir unseren Zuhörern, die ja alle aus dem B2B-Bereich in der Regel sind, also selber professionelle Investoren oder Berater sind, sagen können, ja, ihr seid sowieso auf dem nachhaltigen Trip, denn der Regulator will euch ja in diese Richtung schicken, aber jetzt kriegt das gerade, und das ist meine Fragestellung, einen neuen Drive mit den Ankündigungen von Habeck oder nein, der alte Plan läuft erstmal weiter?
Also, für uns als Ökorenta verändert sich da wenig, sage ich dir ganz ehrlich, weil wir sagen, wir gehen konsequent unseren Weg weiter, ja, den wir da gegangen sind. Wir schauen weiterhin, gibt es Ergänzungen zu unserem Geschäftsmodell, wie wir es im letzten Jahr mit dem Thema Ladeinfrastruktur gemacht haben. Generell kann ich aber sagen, es gilt für jede Form der Investition, weil du ja sagst, was sollen Investoren machen? Ich kann immer nur dafür plädieren, früh dabei zu sein. Weil wenn man irgendwann zu spät ist, dann kriegt man nur noch die Krumen, die übrig bleiben. Ja. Jetzt formiert sich da wieder vieles neu. Das muss man ja schon sehen durch die Aktion von Herrn Habeck und die neue Bundesregierung. Und es ist jetzt sicherlich sinnhaft, nicht mehr lange zu warten, sondern sich jetzt damit zu beschäftigen, was gibt es am Markt in dem Bereich. Das sehe ich sowohl im erneuerbare Energienbereich so und im Bereich der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität ist es noch viel mehr so. Weil da ist es tatsächlich so, da werden die guten Standorte jetzt vergeben und nicht in 3 oder 4 Jahren vergeben. Da muss man quasi früh dabei sein und eher ein bisschen Atem mitbringen, bis man damit Geld verdienen kann. Aber gute Standorte wird es in 5, 6 Jahren nicht mehr so viele geben. Ja, und deswegen ist das gut. Und das ist auch für uns von Ökorenta immer ein Thema gewesen. Das würde ich auch heute vor diesem Hintergrund, den wir jetzt aktuell haben, sehen, ist, möglichst immer zu diversifizieren, weil auch im Bereich erneuerbare Energien ist es natürlich wichtig. Wir haben dort andere Voraussetzungen als beispielsweise im Immobilienbereich, wo man oft ja Mietverträge hat, verstehende Finanzierungsstrukturen hat und damit eine gewisse Planbarkeit für die nächsten Jahre. Im Bereich erneuerbare Energien sieht es insofern ein bisschen anders aus, weil wir haben es immer mit den Naturgewalten wie Wind und Sonne zu tun. Und die lassen sich nun mal nicht steuern. Ja? Und deswegen muss man da immer darauf bedacht sein, dass man diversifiziert und möglichst streut. Und wenn man diese Dinge berücksichtigt, dann kann das durch die Aktionen und durch das Handeln von Herrn Habeck und der neuen Bundesregierung eigentlich nur vernünftige und gute Investitionsmöglichkeiten liefern.
Dann wollen wir alle unserem Wirtschaftsminister, der ja dann in Zukunft auch ein Vetorecht im Kabinett hat mit Blick auf den Klimawandel, man muss das anmerken, das hat sonst nur der Finanzminister, der ist ja gestärkt, wünschen wir ihm eine gewisse Fortune, dass wir diesen Zielen, die in unser aller Interesse liegen, auch näher kommen. Und wenn er der Pazifist ist, den man unterstellen muss bei den Grünen, dann sagen wir mal, Alexanders Geschichte mit dem Schwert, gibt es auch noch eine alternative Erzählung aus der Antike, dass es sich dabei lediglich um den Nagel gehandelt haben soll, der aus dieser Wagendeichsel zu ziehen war, um den Knoten zu lösen. Hoffen wir, dass er den passenden Nagel findet, dann soll das Ziel auch erreicht werden. Da sind wir am Ende des Podcasts und wie immer, das bleibt auch dir nicht erspart, lieber Jörg, frage ich meine Gesprächspartner ja immer nach einer Literaturempfehlung. Gibt es also etwas, wo du sagst, das ist das Standardwerk überhaupt zum Thema neue Energien? Hier finden Sie den Habeck-Plan oder was liegt sonst so auf deinem Nachttisch derzeit?
Ja, also ich beschäftige mich tatsächlich relativ viel aktuell mit den neuen Regelungen und ich kann jetzt nur jedem mal empfehlen, weil es ist kurz und kompakt. Man kann das in einer halben, dreiviertel Stunde sehr gut lesen. Die Eröffnungsbilanz Klimaschutz, die Herr Habeck auf fast 40 Seiten ausgeführt hat, kann ich nur jedem ans Herz legen, es zu lesen, weil da wird zum einen die Komplexität deutlich, aber es wird auch deutlich, dass jemand sich sehr tief Gedanken gemacht hat. Und kann ich nur jedem empfehlen, zu lesen und seine eigenen Schlüsse rauszuziehen.
Dann sind wir als Bürger schon mal mitgenommen. Ja, ich danke dir, Jörg, für deine Ausführungen und dass du uns mit deiner profunden Kenntnis mal diesen Plan etwas ins Licht gesetzt hast und wir dann eine Vorstellung davon haben, wie ein Profi das Ganze betrachtet. Danke dafür. Ja, danke auch den Zuhörern dafür, dass sie uns heute einmal mehr Gesellschaft geleistet haben. Bewerten Sie diesen Podcast gerne, wo Sie die Möglichkeit dazu haben. Empfehlen Sie ihn auch weiter an Freunde und an Kollegen. Und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleiben Sie gesund. Ich verabschiede mich wie immer hier aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.